Wir sind im Hacking Your ADHD Talk von Nigo, der auf seinem zweiten Chaos-Event ist und gleich gesagt hat, ich halte einen Talk. Ich finde, ja, danke schön. Haben gerade gesagt, eigentlich hätten wir nur die Leute reinlassen dürfen, die zu spät sind, damit wir alle wirklich auch ADHS haben. Aber Nigo, den Rest überlasse ich dir. Viel Spaß, atmen nicht vergessen.
Danke. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht trinken wir erstmal was zum Anfang, ne? Ja, schön. Ja, warum sind wir hier? Ich wollte euch ein bisschen was über ADHS erzählen, aber ich glaube, ich erzähle euch nicht ganz so viel Neues, nachdem die Verteilung hier ja doch sehr ADHS-lastig ist. Wie gesagt, erster Talk. Feel free, über meine schlechten Witze zu lachen. Das entspannt das Ganze ein bisschen. Genau. Ja, worüber möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen? Ja, was ist denn dieses ADHS eigentlich? Wie diagnostiziert man den ganzen Spaß? Wie kann man das Ganze behandeln? Wie wirkt sich das dann im Alltag aus? Also vielleicht mal so ein paar Symptome mal praktisch ein bisschen zeigen. Und dann eigentlich der interessanteste Part, ein paar Hacks, Tipps, wie man das Ganze im Alltag ein bisschen besser bewältigen kann. Und zu guter Letzt, vielleicht noch ein paar Quellen und Buchempfehlungen oder Webseitenempfehlungen. Also ursprünglich waren es Bücher, aber das hat sich jetzt halt ein bisschen geändert. Genau, ja. Was ist denn ADHS eigentlich? Wenn ich jetzt auf die Straße gehe und die erstbeste Person frage, wird die Erwartung wahrscheinlich so Richtung dem linken GIF gehen? Squirrel, hey. Ist aber tatsächlich ja nicht so. Das ist ja ein bisschen umfangreicheres Thema. Da hat man natürlich einerseits das Ganze mit der Aufmerksamkeit, wie man hier so links schön sieht. Die Realität ist aber auch, das trifft auch das rechte Bild leider. Ne? So Sachen wie, ich würde jetzt gerne meine Wäsche waschen, weil die Wäsche liegt schon seit 2 Wochen rum und irgendwie wäre es langsam mal cool, wenn ich was Sauberes zum Anziehen hätte. Ne? Genau. Fangen wir vielleicht erstmal mit ein bisschen Theorie an. Es gibt ja 3 Subtypen ADHS. Einmal ADHSI, ADHSC und ADHSHI. Verteilung ist, geht Richtung Combined-Typ, also von allen Betroffenen haben die meisten tatsächlich das. Und wie der Name schon sagt, inattentive ist eher unaufmerksam, hyperaktiv ist eher so ein bisschen hyperaktiv halt. Ne? Ich bin tatsächlich wie die meisten anderen wahrscheinlich auch vom kombinierten Typen betroffen. Das heißt, Unaufmerksamkeit ist ein Thema und so ein bisschen Hyperaktivität ist je nach Tageslage auch ein Thema. Schauen wir uns doch vielleicht mal ein paar Diagnosekriterien an. Ich möchte euch damit mal ein bisschen überfallen. Das ist Sinn der Slide. Schaut es euch ruhig mal an, was denn alles da tatsächlich mit reinspielen kann. Es ist nicht nur Aufmerksamkeitsprobleme, es ist nicht nur Hyperaktivität, ist eine ganz bunte Mischung an Sachen, die man quasi im Alltag betroffen sein kann. Ne? Genau, die Kriterien habe ich aus unterschiedlichen Diagnose, ich nenne es mal Handbüchern, zusammenkopiert. Einmal dem ICD-10 bzw. 11, dem DSM-5, auch nur wieder unterschiedliche Kriterien. Und dann gibt es noch für Erwachsene speziell entwickelt die Wender-Utah Rating Scale, die WURS-Scale. Genau, und damit ich eine Diagnose stellen kann, müssen diverse Kriterien erfüllt sein. Werden wir uns im nächsten Schritt auch noch mal kurz anschauen. Aber man sieht, da ist eine ganz bunte Mischung an Sachen dabei, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht vermutet, dass es mit ADHS zusammenhängen könnte. Genau. Bevor wir da aber reinsteigen, was ich ganz oft auch mal höre, ist es wirklich ADHS oder ist es vielleicht einfach normal? Weil viele von den Kriterien, die ihr gerade gesehen habt, da ist ja zu einem gewissen Maß jeder ein bisschen davon betroffen. Ne? Also wer verliert denn mal nicht seinen Schlüssel? Wer verliert denn mal seinen Schlüssel nicht irgendwie 2 oder 3 Mal hintereinander? Das Problem wird erst zu einem Problem, wenn es mich tatsächlich in unterschiedlichen Lebensbereichen betrifft. Also entweder sozial, beruflich, schulisch, wie auch immer. Weil dann hat das natürlich klinisch, eine gewisse klinische Signifikanz. Ne? Was dann natürlich auch dazu gehört, ADHS, ja, das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ist eine neurologische Erkrankung. Das heißt, es muss im Grunde genommen, also es ist angeboren. Ne? Ich kann nicht einfach ADHS entwickeln in meinem, im Lauf meines Lebens. Deswegen muss man das entsprechend natürlich auch ausschließen können, wenn ich eine Diagnose stelle. Das heißt, das Ganze, diese ganzen Symptome müssen auch vor dem 12. Lebensjahr vorhanden sein. Schlicht und ergreifend, weil wenn es vor dem 12. Lebensjahr nicht vorhanden war, dann wird es höchstwahrscheinlich was anderes sein. Ja, schauen wir uns doch nochmal ein paar konkrete Diagnosekriterien an. Ne? Auch wieder kurz gefasst, müsst ihr nicht alle durchlesen. Es läuft effektiv darauf hinaus, es gibt Aufmerksamkeitsprobleme. Laut ICD-10, davon müssen mindestens 6 von 9 erfüllt sein. Dann kann eine Diagnose gestellt werden. Und von den Überaktivitätsproblemen müssen entsprechend 3 von 5 erfüllt sein, damit eine Diagnose gestellt werden kann. So. Und wenn ihr euch jetzt denkt, boah, das könnte sein, potenziell, dass ich davon betroffen bin, von ein paar von diesen Symptomen, dann ist der nächste Schritt Richtung Diagnostik, entsprechend einen Arzt aufzusuchen. Facharzt, wie man schon erwarten hätte können, kann das Ganze diagnostizieren, ein Psychiater oder ein Neurologe. Ich würde persönlich empfehlen, zu einem Psychiater zu gehen, weil bei ADHS kommen ja oft immer so gewisse Komorbiditäten mit dazu, irgendwie eine Depression oder so. Das lässt sich dann ganz gut bei einem Psychiater gleich mal mitbehandeln, wenn man schon mal da ist. Ne? Genau, der Psychiater kann eine Diagnose stellen, der kann das entsprechend dann auch medikamentös behandeln, alternativ zum Psychotherapeuten. Der Psychotherapeut, der kann die Diagnose zwar stellen, der kann dann entsprechend auch eine Therapie machen, aber der kann dann logischerweise keine Medikamente verschreiben, weil es halt ein Psychotherapeut. Genau, ansonsten, was ich euch wärmstens empfehlen kann, ist tatsächlich mal vorher bei den unterschiedlichen Ärzten anzurufen und mal zu fragen, ob sie denn tatsächlich Diagnostik und Behandlung machen. Weil nicht jeder Psychiater ist unbedingt darauf ausgelegt. Viele sagen zwar, ja, okay, ich mache ADHS, aber dann kommt man so hin und dann so, ah ja, okay, ich schlag mal schnell in meinem schlauen Buch nach, was das Ganze ist. Also hat praktisch halt keine Ahnung. Ne? Hilft also da mal vorher anzurufen. Ne? Wie bei so vielen Facharztterminen gehört es natürlich auch dazu, ein bisschen zu warten höchstwahrscheinlich. Deswegen lohnt es sich durchaus auch mal ein bisschen rumzutelefonieren. Es gibt auch ein paar andere Möglichkeiten und Wege, wie man, ich sag mal, ein bisschen schneller an eine Diagnose kommt. Gibt natürlich die Möglichkeit, das über einen Privatarzt zu machen. Das ist in der Regel schneller, weil gut, wenn man quasi Geld auf den Tisch legt, dann geht es vieles schneller bei Ärzten, leider Gottes. Ist also auch eine valide Option. Alternativ, ja, Institutsambulanzen, auch eine gute Anlaufstelle, wobei da ist halt auch dasselbe Thema mit der Warteliste. Ne? Als ich da vor 3 Jahren, glaube ich, angerufen habe, so im Juni, habe ich angerufen und dann wurde mir gesagt, ja, Sie können mal nächstes Jahr im September anrufen, um einen Termin zu vereinbaren für übernächstes Jahr. Ja, ist nicht so hilfreich. Ne? Das muss ich mir dann natürlich auch nochmal merken und das ist ohne entsprechende Behandlung natürlich, macht es das nicht einfacher. Ja. Wenn wir dann aber mal so weit sind, dass wir tatsächlich bei einem entsprechenden Facharzt sind, ist der Ablauf der Diagnose eigentlich relativ straightforward. Wie bei so vielen psychischen Problemstellungen ganz viele Fragebögen, die man einmal selber ausfüllen darf. Dann gibt es natürlich auch Fragebögen, die Eltern potenziell auch mal ausfüllen dürfen. Wenn wir uns erinnern, das Thema vor dem 12. Lebensjahr muss ja aufgetreten sein. Und wer kennt einen besser als die Eltern in dem Aspekt? Ne? Um es heute zu beurteilen, gegebenenfalls Fragebogen für Partner, andere Personen, die einen kennen. Und genau. Ansonsten, ja, es gibt wieder Interviews. Ne? Der Arzt wird dann entsprechend einfach ein paar Fragen stellen, ein paar Sachen abhaken, um die Diagnosekriterien, die wir gerade gesehen haben, mal durchzugehen. Und ja, dann gibt es auch noch ein paar tolle Computertests. Sehr bunte Mischung. Ich habe euch da auch gleich nachher noch mal ein Beispiel mitgebracht. Und zu guter Letzt, das Interessanteste finde ich eigentlich immer das Grundschulzeugnisse. Weil Grundschulzeugnisse hat eigentlich jeder, muss man vielleicht ein bisschen suchen, aber in Grundschulzeugnissen hatten die Lehrer ja noch die Möglichkeit, so ein bisschen Freitext zu schreiben. Und bei ein bisschen Freitext kann man, wenn man genau hinschaut, relativ viele interessante Symptome finden. Und ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Genau. Schauen wir vielleicht mal kurz in einen Fragebogen rein, wie der aussehen kann. Also das ist angelehnt an einen Fragebogen. Ja, was ist die Frage? Vermeiden Sie oft Aufgaben, die eine längere Aufmerksamkeitsspanne erfordern oder haben Sie eine Abneigung dagegen? Ja, offensichtlich. Genau, und das wird entsprechend aufgeteilt in Erwachsenenalter und Kindesalter. Ich kann es jetzt nicht so gut lesen, aber gut, beginnt mit der einfachsten oder angenehmsten Aufgabe. Na klar, schiebt langweilige oder unangenehme Aufgaben auf, jeden Tag. Verzögert Aufgaben, wodurch Fristen verpasst werden. Wäre fast bei diesem Talk so passiert, aber es ist ja noch alles glatt gegangen. Ja, und Kindesalter sieht man im Grunde genommen ja auch ähnlich. Ne? Hausaufgaben nicht gemacht, klassisches Symptom. Ich weiß nicht, wann ich einmal eine Woche in der Schule meine Hausaufgaben konsequent gemacht habe. Also, ja. Genau. Fragebögen. Schauen wir doch mal uns einen von diesen Tests an. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch diesen Test. Das ist der Stroop-Test. Der ist eigentlich relativ simpel. Es gibt, man kriegt quasi einen Haufen Wörter angezeigt. Die Wörter haben entsprechend immer eine Farbe. Und unten drunter gibt es vier Buttons. So, rot, blau, grün und gelb. Und die Aufgabe ist es, den Button zu drücken in der, von der Farbe, in dem der Text ist. So, die Kuh ist blau? Ja, blau. Die Kuh ist blau, also soll ich auf den blauen Button drücken. Und das geht dann so ein bisschen weiter. Ne? Das ist jetzt noch relativ einfach. Ein bisschen komplizierter wird es dann, wenn das Ganze so aussieht. Weil dann muss ich natürlich erstmal den Text lesen, dann muss ich mir die Farbe anschauen und dann muss ich gleichzeitig nochmal auf den richtigen Button drücken. Ja, in dem Fall, Text heißt gelb, ist aber in blau, bitte auf blau klicken. So. Und das Ziel von dem Ganzen ist, ADHSler werden da tendenziell nicht so gut sein in dem ganzen Test. Ne? Wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter als so der Durchschnittsmensch. Genau. Gerne.
Was bedeuten die Pfeile? Haben die eine besondere Bedeutung, die bei diesen Tests noch berücksichtigt wird?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich behaupte, das sind die Pfeiltasten, die man drücken kann auf dem Keyboard, auf dem Computer. Ah, sorry, genau, die Frage hat man nicht verstanden. Die Frage war, was bedeuten die Pfeile auf den Tasten? Ich gehe davon aus, es sind die Tasten auf dem Keyboard. Ich sehe noch eine Frage. Genau, ich wiederhole auch nochmal, die erste Reaktion von der Person wäre, ja, erstmal dahin zu gucken, wo die Pfeile hinzeigen. Ne? Lenkt ein bisschen ab. Noch eine Frage. Ah, macht es noch besser, ne? Genau. Person meinte, ja, wenn sie den Test designen würde, würde sie gleich nochmal oben und links und rechts und unten mit dazu machen, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen. Ja. Genau, ja, ich glaube, da würden relativ viele Menschen durchfallen. Genau, gut. Schauen wir uns doch mal ein paar Grundschulzeugnisse an. Ich habe euch mal ein bisschen was aus meinen Grundschulzeugnissen mitgebracht. Den interessantesten Part habe ich gelb hervorgehoben. Lest es euch ruhig gerne mal selber durch. Es ist ganz interessant. Also am spannendsten finde ich, persönlich, fasste die Unterrichtsinhalte sehr schnell auf, brachte aber keine konstruktive Arbeitshaltung zu Weg und störte doch völlig chaotisches Verhalten. Ja, kann ich nachvollziehen? Ja, ne, man sieht's. Das ist halt ein Thema. Ja, also ich kann es mir zum Beispiel nur so erklären. Ich fand den Unterrichtsinhalt sehr interessant, habe dann entsprechend nicht mehr aufgepasst, weil ich habe es ja schon verstanden offensichtlich. Gut, irgendwo muss ich mich ja stimulieren, ne? Irgendwo muss ich mein Dopamin ja herkriegen. Also fange ich halt an, irgendein Chaos anzurichten. Ne? Hat auch gut funktioniert, also einigermaßen. Ne? Fürs Zeugnis hat es auf jeden Fall gereicht. Naja, und ansonsten, ich meine, Klassiker ist immer so Thema Handschrift. Er bemühte sich um einen individuellen Schreibstil, das ist noch sehr freundlich ausgedrückt. also ich hatte da teilweise Momente, wo ich meine eigene Handschrift nicht mehr lesen kann. Heute ähnlich, aber ein bisschen besser. Genau, ja. Grundschulzeugnis, tolle Sache. Genau. Kleine Side-Note an der Stelle. Frage, die ich mir immer öfter denke und die ich auch schon öfter mal gehört habe, wird ADHS überdiagnostiziert? Ich persönlich würde einfach sagen, nein. Relativ einfach. Habe entsprechend auch nochmal hier eine Studie zitiert, die auch zu demselben Ergebnis kommt. Nein, es wird nicht überdiagnostiziert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt denn diese Wahrnehmung zustande? Ich kann es mir eigentlich nur so erklären. Gut, die Zeiten ändern sich. Solche Themen wie ADHS sind nicht mehr so stigmatisiert wie vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren. Steigt natürlich auch die Wahrnehmung in sozialen Medien. Ne? Also ADHS-TikTok ist ja so ein Thema beispielsweise. Und dadurch steigt natürlich die Wahrnehmung, dass gefühlt ne, Anzahl der Diagnosen steigt. Ne? Und ja, ist ja eigentlich was Positives, ne? Weil durch solche Sachen und hoffentlich auch durch diesen Talk vielleicht der ein oder andere wird dann motiviert dazu, vielleicht mal sich eine Diagnose zu holen oder zumindest mal zu prüfen, ob es denn sein könnte. Also ne, Diagnostik durchgehen. Genau, wird nicht überdiagnostiziert. Gut. Die Basis von dem ganzen Übel ist unter anderem der Neurotransmitter Dopamin. Dopamin ist für ganz viele interessante Sachen verantwortlich, unter anderem Antrieb, Aktivität, Motivation und Belohnung, Steuerung der Aufmerksamkeit und Affektkontrolle. Also im Grunde genommen alles Sachen, die von ADHS, von denen ADHS-Betroffene beeinträchtigt sind. Genau. Ja. So, jetzt wurde ich ein bisschen irritiert durch das Telefon klingeln. Alles gut. Alles gut. Kommt langsam wieder. So, was habe ich mir aufgeschrieben? Ja, vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Okay, kein Telefon mehr. Sehr gut. Ja, egal. Gehen wir zum nächsten Slide. Dopaminspiegel. Ich habe es mit meiner besten Handschrift versucht, ob das jetzt noch lesbar ist, das könnt ihr gerne entscheiden. Ich habe es mal versucht zu zeigen, wieso der Dopaminspiegel im Laufe eines Tages ne, ist. Ne? Ich bin kein Arzt, ist entsprechend auch ein bisschen laienhaft gemacht. Man sieht, Personen, die keine ADHS haben, haben einen relativ konstanten Dopaminspiegel. Man sieht in der Mitte diese graue Linie, das hätte ich vielleicht noch dazu schreiben sollen. Die graue Linie ist quasi der Punkt, an dem ich in der Lage bin, mich selber zu motivieren, irgendwelche Sachen zu machen. Das heißt, wenn meine Linie unter der grauen Linie ist, dann bleibt die Wäsche da, wo sie liegt. So. ADHSler sind da tendenziell immer ein bisschen drunter, erklärt natürlich die Probleme bei der Motivation, lässt sich aber relativ einfach lösen durch Medikamenteneinnahme. Kommen wir gleich auch nochmal dazu. Die sorgen im Grunde genommen dafür, dass mehr Dopamin produziert wird, in welcher Art und Weise auch immer. Ne? Und dann kommt man auf relativ neurotypische Level und kann dann entsprechend auch wieder Sachen machen. Ne? Dann bleibt die Wäsche nicht mehr liegen. Genau. Gut. Ich hatte eine gute Überleitung zur nächsten Slide. Ich habe es mir aber leider nicht aufgeschrieben. Deswegen, ganz ehrlich, ich springe einfach mal kurz rüber. Ne? Ich habe mir was dabei gedacht eigentlich. Also, was ich euch in der Slide einmal kurz zeigen möchte, ist die sogenannte Filtertheorie. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, boah, das erklärt so viel, so wahnsinnig gut. Also, wir müssen uns so vorstellen, ich stehe hier, ich kriege ganz viele Reize, ganz viel Input. Ne? Ich sehe hier Lichter, ich sehe hier Menschen, ich sehe hier mein Laptop, ich habe einen Presenter in der Hand. Alles Sachen, die irgendwie auf mich einprasseln. Ne? So. Das Problem bei ADHS ist ja dadurch, dass der Dopaminspiegel entsprechend ein bisschen geringer ist und neben Dopamin auch nochmal Noradrenalin, habe ich Probleme, die ganzen Sachen, die auf mich einprasseln, so ein bisschen zu filtern. So. Das lässt sich dann ungefähr so darstellen. Die ganzen Sachen, die ganzen Reize treffen auf mich ein. Und werden dann entsprechend, während ich quasi versuche, die ganzen Sachen so ein bisschen geistig zu sortieren, werden sie nicht sortiert. So, das heißt, ich denke quasi, ich gehe quasi irgendwie 20.000 Variationen an Ereignissen durch und komme dann irgendwie zu keinem guten Ergebnis. Ne? Was effektiv heißt, es dauert sehr lange, bis der Überblick irgendwie vorhanden ist. Ne? Also ich komme in eine neue Situation, auf den ersten Blick raff ich es irgendwie nicht. Ne? Ja. Ist natürlich eine gewisse kognitive Überlastung. Wo die kognitive Überlastung herkommt, gibt es auch eine emotionale Überlastung, weil man ist natürlich so ein bisschen überfordert so mit der Situation. Und das Ganze hindert mich natürlich davon, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Weil wie soll ich denn eine Entscheidung treffen, wenn ich irgendwie keine Entscheidung treffen kann, weil die ganzen Sachen entsprechend auf mich einprasseln. So, das kostet natürlich Energie. So. Das ist natürlich blöd, deswegen ist es wahnsinnig energieaufwendig, entsprechend neue Sachen zu verarbeiten. Ne? Hat natürlich auch einen Vorteil zu einem gewissen Maß. Wenn dann tatsächlich mal der Schalter sich quasi umgelegt hat, ne? Verfügen ADHS natürlich über eine wahnsinnige Assoziationsbreite. Ne? heißt effektiv, die ganzen Informationen, die vorher gesammelt wurden, die können jetzt verwendet werden. Und sobald dieser Schalter umgelegt ist, mein persönliches Empfinden ist zumindest, wird alles sehr viel klarer, und zwar deutlich klarer. So, heißt natürlich, in Situationen, in denen ich Kreativität brauche, ist das relativ vorteilhaft, weil ich schon sehr viele Informationen gesammelt habe. Und in unübersichtlichen Situationen, in denen ich vielleicht noch nicht war, kann ich entsprechend auf dieses ganze Wissen, das ich gesammelt habe, zurückgreifen. So, ja, und in unübersichtlichen Situationen kann ich darauf zurückgreifen und dann logischerweise natürlich auch in vertrauten Situationen. Also wenn ich den ganzen Input gesammelt habe, dann kann ich den natürlich auch immer wieder verwenden. Ja, im Umkehrschluss heißt effektiv natürlich auch, ja, man ist zu einem gewissen Maß begeisterungsfähig, weil die ganzen Informationen, sobald sich dieser Schalter umlegt, das ist ein tolles Gefühl, weil dann hat man auf einmal so einen Lichtblick, und dann lüftet sich so ein Nebel quasi auf, ne? Im Umkehrschluss heißt es natürlich auch, ein Nicht-ADHSler hat tendenziell schneller den Überblick bei Sachen, hat aber natürlich nicht diese Assoziationsbreite, weil der sieht die Informationen, der sammelt die 5 Sachen auf, die für ihn wichtig und interessant sind, und dann ist schon wieder gut, ne? Ja, das ist anekdotisch auch so ein bisschen der Grund, warum ADHS da so ein laufendes Wikipedia sind teilweise, weil es sind einfach wahnsinnig viele Informationen da. Also, ja. Genau. Ja. Genau. Machen wir nochmal ein konkretes Beispiel. Jetzt hier mal im Vergleich zu ADHS und kein ADHS. Man sieht es direkt, ADHS, dieselbe Menge an Informationen kommt rein. Es wird aber einfach entsprechend ein bisschen komplexer verarbeitet. Beziehungsweise es wird halt nicht automatisch vorgefiltert. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, kein ADHS, ja, gibt halt zwei automatische Filter, die filtern halt. Und dann kommen halt am Schluss nur 6 Varianten raus statt 100.000. Ja, auch eine Variante. Genau. Springen wir zum nächsten Punkt, so ein bisschen Symptome im Alltag. Ich habe da eine schöne Grafik mitgebracht, vielleicht kann jemand von euch relaten. Bibliotheksausweise. Genau, ich habe es gerade schon aus Publikum gehört, der sogenannte ADHD-Tags ist was super Tolles. Man zahlt für Sachen, die man eigentlich nicht zahlen sollte. Beispielsweise Bibliotheksausweis. Bibliotheksausweis kostet bei mir, ich glaube, 9 € im Jahr. Wenn man es über 4 Jahre betrachtet, bin ich dann irgendwie bei 27 €. Gut, das hat sich die Bibliothek aber sehr gut wieder reingeholt, weil ich kann an einer Hand nicht mehr aufzählen, wie oft ich schon wieder vergessen habe, irgendwelche Bücher zurückzugeben. Ne? Und die Zahl müsste relativ akkurat sein, also so über 4 Jahre gerechnet. Ne? Wird entsprechend einfach wahnsinnig teuer, auch mit allen Erinnerungen und dies und das. Irgendwann blendet man es halt einfach aus. Ist halt leider so. Ja, ich habe mir noch hier ein paar andere Sachen aufgeschrieben, aber im Grunde genommen, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, ne? Sachen mit mehreren Schritten, ne? So nach dem Motto, mach zuerst das und dann das. So nach dem Motto, geh mal bitte einkaufen und kauf mal bitte 3 Sachen ein zum Kochen. So, ich denke mir, okay, kein Problem, ich gehe jetzt schnell einkaufen und hole die 3 Sachen. Ziehe ich meine Schuhe an, stehe auf der Straße, was wollte ich kaufen? Das ist schwierig, ne? Oder geh mal in den Supermarkt und hol mal vorher noch einen Wagen und dann tu mal irgendwie 3 Sachen rein. Ne? Dann stehe ich im Supermarkt und dann weiß ich nicht mehr, was ich eigentlich holen wollte. Ne? Ja, vergessene Dinge ist auch wieder ein Klassiker. Als ich mir die Notes für den Talk geschrieben habe, vor, keine Ahnung, 3-4 Wochen, ich hatte mega die gute Idee, was ich da dazu reinschreiben wollte als Beispiel. Ich habe es mal vergessen, mir aufzuschreiben, dann habe ich es vergessen. Ja, nicht so cool. Aber ich gehe davon aus, ich habe es irgendwie wieder reingeholt. Ne? Oder ja, verlorene Dinge. Die schöne Grafik, die ihr vorhin gesehen habt, habe ich mit dem iPad gemalt. Die ist aber erst vor einer Woche zustande gekommen, weil ich mein iPad, ich glaube, 8 Wochen verloren habe. Ich habe die ganze Wohnung durchsucht. Es lag am Schluss unter der Couch. Aber ich habe da eigentlich schon ein paar Mal geschaut. Aber genau, kam gerade, ja, man kann es anpingen, dafür muss es aber Strom haben. Genau, ja. Bitte? Genau, man braucht noch ein zweites Apple-Gerät, das ist aber kein Problem. Gut, ne? Ja. auch noch ein Klassiker, Hausschlüssel verloren. Ich habe im Urlaub, dachte ich mir, boah, wenn du jetzt auf die Straße gehst, dann verlierst du locker deinen Hausschlüssel. Was mache ich? Super smart, leg den doch einfach im Airbnb in den Schrank zu deinen Klamotten, dann wirst du ihn definitiv nicht vergessen. Ja. Ja, zu Hause war abgeschlossen. Also ich bin auch reingekommen mit einem anderen Schlüssel, aber ich muss mir dann trotzdem den Schlüssel und diverse andere Schlüssel ersetzen lassen. Kein günstiger Spaß, ein klassischer Fall von ADHD-Tags, ne? Genau, ja, apropos ADHD-Tags, ja genau, Schlüssel kaufen haben wir schon gehabt. Die schöne Grafik habt ihr auch schon gesehen, gibt unzählige weitere Beispiele. Wenn wir am Schluss noch ein bisschen Zeit haben, können wir auch nochmal schauen, was wir sonst noch für spannende Beispiele finden. Genau, dann würde ich jetzt mal schauen, was wir eigentlich so für Symptome haben außerhalb des Alltags. Ne? Der Klassiker, Motivationsprobleme. Was ist denn Motivation? Ja, deswegen bin ich ja hier, damit du es weißt. Motivationsprobleme oder Motivation ist der Prozess der Steuerung, der Initiierung, Steuerung und Aufrechterhaltung von physischer und psychischer Aktivitäten, einschließlich Mechanismen zur Bevorzugung einer Aktivitätensteuerung der Stärke und Beharrlichkeit von Reaktionen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin in der Lage zu sagen, ich möchte das machen und ich mache es dann tatsächlich auch. Eins der zentralen Probleme ist ein Mangel an dieser Selbstmotivierbarkeit. Das heißt jetzt nicht, dass ADHSler das nicht unbedingt weniger wollen. Ich will sehr vieles, ich mach's halt einfach nicht. Also nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich es halt nicht kann. Ne? Ist halt so. Jetzt ist natürlich die Frage, wo grenzt man das ein bisschen zu Faulheit ab? Ne? Und ich habe für mich den Unterschied gefunden, wenn ich faul bin, dann fühle ich mich nicht schlecht, wenn ich es mache, wenn ich es nicht mache. Wenn ich ADHS habe und es nicht mache, dann fühle ich mich schlecht. Weil wenn ich auf der Couch sitze und ich weiß genau, ich würde jetzt gerne die Wäsche einräumen und ich mache es nicht, dann ist es, ich habe leider den roten Faden kurz verloren, ne? Auch wieder Klassiker. Genau, ja, aber was entsprechend kein Problem ist mit Motivation, ist, wenn man für ein gewisses Themengebiet Interesse hat. Ne? Wie ihr euch sicher denken könnt, ich habe eine gewisse IT-Affinität, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Da ist es in der Regel ein bisschen einfacher, mich zu motivieren, irgendwelche Sachen zu machen. Ne? Und wenn es sehr interessant ist, dann kann ich da auch sehr viel Fokus drauf setzen, wie wir im nächsten Beispiel einmal kurz sehen werden, in der Hoffnung, dass das tatsächlich funktioniert. Ja, wie wir hier sehen, ein Video von einem Schüler, der im linken Part schaut er sich ein Mathe-Video an, im rechten Video schaut er sich ein Video über Star Wars an. Und wie ihr seht, bitte? Ja, ne? Genau. So sehen meine Arbeitsmeetings auch aus. Ne? Man sieht, sobald ein gewisses Interesse dabei ist bei einem Thema, dann können sich ADHSler relativ gut fokussieren auf ein bestimmtes Thema. Ne? Das führt dann leider oft zu Sachen wie Prokrastination und diversen anderen Problemen im Lernen. Also Klassiker, irgendwie Mathe im Studium habe ich 3 oder 4 Jahre geschoben. Irgendwie sowas, ne? Das war einfach wahnsinnig uninteressant. Ne? Ja, die Fähigkeit zu priorisieren ist in dem Fall aber nicht beeinträchtigt. Ne? Ich kann ohne Probleme priorisieren, ich priorisiere halt aber einfach falsch. Wichtig kann ich nicht von unwichtig unterscheiden. Also zu einem gewissen Maß schon. Also wenn ein Haus brennt, dann würde ich vielleicht zuerst das Haus löschen, bevor ich irgendwie anfange, Essen zu machen. Aber Essen machen ist halt geil, ne? Also das war jetzt keine Aufforderung, Häuser brennen zu lassen, ne? Genau, die Folge daraus aus dem ganzen Thema ist Prokrastination. Wie ihr es sicher alle kennt, distante Belohnungen werden abgewertet. Das ist schwierig, weil das Leben besteht leider nicht nur aus super simplen Sachen, die man einfach sofort machen kann und wo man dann sofort ein Ergebnis kriegt. Beispielsweise, ich fange jetzt eine neue Ausbildungsstelle an, ich fange jetzt ein Studium an. Dann habe ich ja quasi so ein Ziel vor Augen, das dauert irgendwie 2, 3 Jahre. Und dann muss ich mich ja auch zum gewissen Maß ein bisschen zusammenreißen und tatsächlich was machen, um dieses Ziel zu erreichen. Ne? Es gibt Probleme dabei, Sachen anzufangen. Ja, nicht, weil man faul ist, ne, wie wir gerade schon gehört haben, sondern weil es einfach an Dopamin mangelt, damit anzufangen. Siehe die Grafik gerade eben. Ne? Die Konsequenz aus dem ganzen Thema ist, wenn es an Dopamin mangelt, irgendwo muss das Dopamin herkommen. Ne? Heißt praktisch, Sachen werden einfach im letzten Moment erledigt. Ne? Genauso wie dieser Talk, ne? Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, fängst du 4 Wochen vorher an, kein Problem, easy peasy, stehst du nur noch hier, machst ein bisschen Feinschliff. Die Realität ist, ich glaube, vor 4 Stunden oder so ist der letzte Part fertig geworden. Ne? Ja. Danke. Prokrastination ist natürlich, hat natürlich zu einem gewissen Maß auch einen evolutionären Vorteil. Der ist heute nicht so praktisch anwendbar. Wenn man sich jetzt vorstellt, so vor, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Jahren, man flüchtet vor einem Säbelzahntiger, dann ist es durchaus sinnvoll zu prokrastinieren, die Beeren, die da so schön am Wegesrand liegen, mitzunehmen, statt dass man gefressen wird. Das Problem habe ich jetzt heute nicht. Deswegen, ja, nicht so praktisch. Was aber ein bisschen praktischer ist, Thema Hyperfokus. Wenn ich in der Lage bin, meine Motivation in eine Richtung zu steuern, also quasi das Gegenteil von der ganzen Prokrastination mache, dann lande ich im Hyperfokus. Ne? So natürlich, wie das Wasser einen Wasserfall hinunterfließt, fließt natürlich der Fokus bei geringerer Steuerungskapazität, ne? Dorthin, wo Interesse vorhanden ist. Ne? Eigentlich ganz logisch. Das ist im Alltag aber nicht so praktisch, weil man muss leider sehr oft Sachen machen, die nicht so interessant sind. Wie zum Beispiel Wäsche waschen, Rechnungen zahlen, Ausweis erneuern, nervige E-Mails beantworten und Essen zubereiten. Ne? Schwierig. Den Hyperfokus, den kann man aber auch nochmal unterteilen in einen positiven und einen negativen Hyperfokus. Kommen wir erstmal kurz zum positiven, der wahrscheinlich den meisten von euch vertraut ist. Der positive Hyperfokus, der macht meistens relativ viel Spaß, weil man fokussiert sich auf etwas, was super interessant ist, wo man dann natürlich auch super viel Motivation hat, das Ganze weiterzumachen. So viel Motivation, dass ich teilweise dann auch vergesse, wo ich eigentlich jetzt gerade bin und was ich gerade gemacht habe. Ne? Das fühlt sich dann ganz oft, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, konkretes Beispiel, ich habe letztens wieder Factorio angefangen. Wenn ich Factorio anfange und nach 6 Stunden dann irgendwie mal, keine Ahnung, Handy ist leer oder so, oder ich muss mal tatsächlich was trinken, dann stehe ich auf, dann fühlt sich das meistens so an. Ne? So komplett vergessen zu essen, zu trinken, auf die Toilette zu gehen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Das Gute daran ist aber, bei Sachen, die mich interessieren, kann ich mich dann wirklich deutlich länger konzentrieren. Ne? Generell ADHSler können sich bei solchen Sachen deutlich länger konzentrieren als neurotypische Menschen. Ne? Das ist ein großer Vorteil, den solltet ihr euch zunutze machen, soweit es natürlich geht. Ne? Hyperfokus kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Ne? Das ist dann der negative Hyperfokus. Der hängt so ein bisschen mit dem Thema Emotionen zusammen, das wir ganz am Anfang kurz mal gesehen haben. Der negative Hyperfokus ist im Grunde genommen das Hineinsteigern in negative Situationen. Das geht bei ADHSlern tendenziell ein bisschen einfacher. Und jetzt habe ich gerade gesehen, die Slide habe ich vorgezogen, ne, mit dem Filtern. Ne? Habt ihr ja schon gesehen. Ne? Dadurch, dass entsprechend die ganzen Informationen ja nicht so einfach vorgefiltert werden können, kann es durchaus mal schnell zu einem Missverständnis kommen. Und dann steigert man sich halt rein und so weiter und so fort. Thema Emotionen. Emotionen, zeitlich begrenzte und qualitative Zustände, die das Gefühlserleben ändern und den körperlichen Ausdruck. Genau. Negativer Hyperfokus spielt hier auch mit ein bisschen mit rein, dadurch, dass die Informationen entsprechend manuell gefiltert werden müssen. Habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, wenn es Richtung emotionale Dysregulation geht. Ne? Also auch wieder hängt ein bisschen mit dem Filtern zusammen. So, wir nehmen jetzt mal dieses Bild als Beispiel für jemand äußert Kritik an mir. So, im ersten Moment missinterpretiere ich erstmal die Kritik, weil ich interpretiere sie jetzt nicht als kleine Kritik, sondern als relativ große, so nach dem Motto, es ist eine riesige Kritik an meiner Person, meiner Existenz und allem, was ich mache. Obwohl es eigentlich nur war, ja, kannst du mal die Slide ein bisschen größer machen, ne? Mal ein bisschen übertrieben. In dem Beispiel denke ich mir, okay, was sind meine ersten Gedanken in dieser Situation? In was für eine Situation sind wir? Eine gefährliche Situation. Irgendwie dieser Hund will das Kind beißen, das ist natürlich nicht so gut. Was ist meine Gefühlsreaktion? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich möchte eigentlich nicht in der Nähe von diesem Hund sein. Ne? Was ist mein Handlungsimpuls? Was möchte ich also machen? Ja, ich möchte helfen oder wegrennen, je nachdem, wie man halt eingestellt ist. Ne? Genau, und ich fühle mich dann so ein bisschen wie dieses kleine Baby, wenn jemand mir einen Kritikpunkt an den Kopf wirft. So, was mache ich dann? Ich setze mich 20 Minuten hin, mache irgendwas anderes und dann wird es meistens klarer, was eigentlich gerade gesagt wurde. Das Ergebnis ist dann das hier. Ich habe dann so ein bisschen mehr Weitblick. Dann denke ich mir, ja, was für eine Situation bin ich hier eigentlich? Es sind halt Idioten, die irgendwelche komischen Sachen machen. Da habe ich nicht mehr Angst, sondern bin ich wütend, weil was machen die da? Und mein Handlungsimpuls ist dann einfach wegzugehen, weil ich möchte mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Ja, genau. Also einfach mal ein bisschen Abstand nehmen, hilft meistens ganz gut. Genau. Thema Aufmerksamkeitsprobleme. Ja. Thema Aufmerksamkeitsprobleme, oft auch immer charakterisiert durch, oha, ein Eichhörnchen. Macht es manchmal ein bisschen schwieriger, sich darauf zu konzentrieren, was man denn eigentlich machen möchte. Ne? Passieren dann oft sehr viele Flüchtigkeitsfehler, sodass ich dann teilweise irgendwie meine Sachen 3 oder 4 Mal durchlese und korrigiere, bevor ich sie irgendwie abgebe. In der Realität ist es dann meistens vorher schon ganz in Ordnung. Ablenkbarkeit ist ein großes Thema. Taskwechselprobleme, auch ein Klassiker. Ich fange eine Sache an, ich werde mittendrin angerufen und dann ja, ist halt irgendwie quasi alles erstmal gelaufen kurz. Ja, und generell lässt sich das eigentlich zusammenfassen, die Aufmerksamkeit auf etwas zielgerichtet zu setzen, was mich nicht so super intrinsisch interessiert. Genau. Was ich an dem Punkt nochmal kurz einwerfen möchte, ist ein Skill, den viele ADHSler erlernt haben. Das ist das Extrapolieren aus wenigen Informationen. Das ist die Konsequenz von Aufmerksamkeitsproblemen. Das ist eine erlernte Coping-Strategie. Und muss man sich so vorstellen, dadurch, dass ich sitze irgendwo, ich höre Menschen zu, Menschen sagen was, ich habe inzwischen geistig schon abgeschaltet, irgendwie so ein paar Wortfetzen kriege ich aber noch mit. Habe ich gelernt, wie ich aus einzelnen Wortfetzen so meistens immer den Kontext von einem Satz oder einer Situation ableiten kann. Heißt eine Konsequenz aber auch oft, sobald ich hier eins und eins zusammengezählt habe, neige ich dann dazu, die Menschen zu unterbrechen. Das ist in Gesprächen immer nicht so praktisch, muss man sich bewusst werden, dass das tatsächlich so ist. Weil wenn man diesen Skill hat, und das ist ja ein ganz wertvoller Skill, ne, den kann man ja oft einsetzen. Ne, ermöglicht mir im Grunde genommen, ich kann mich irgendwo hinsetzen, will irgendwie Menschen zuhören und gleichzeitig noch was anderes machen und passe aber trotzdem irgendwo ein bisschen auf und kriege dann immer noch den Inhalt mit. Wenn man sich das nicht bewusst macht, dass man das kann, dann gibt es oft Missverständnisse. So nach dem Motto, andere Menschen merken das ja, wenn man ihnen nicht zuhört. Die Menschen neigen dann tendenziell immer dazu, es nochmal und nochmal detaillierter und sehr langsam zu erklären. Und dann denke ich mir teilweise, halten die mich irgendwie für dumm oder so? Ich habe es doch schon verstanden. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, und wenn man sich nicht dieser Tatsache bewusst ist, dann gibt es potenziell Missverständnisse. Genau. Gut. Das kennen viele von euch sicher auch. Ich möchte einfach nur mein Leben leben, dann kommt aber so die dreckige Wäsche und die dreckigen Teller um die Ecke. Führt uns zum Thema exekutive Funktionen. So, ich würde euch das einfach mal kurz lesen lassen, dann muss ich es nicht nochmal vorlesen, weil es ist eigentlich nur ein Zitat, ne, was die exekutiven Funktionen machen. Und wenn irgendwer schon durch ist, hebt doch mal gerne kurz die Hand. Okay, perfekt. Genau, exekutive Funktionen ermöglichen ein geplantes, zukunftsgerichtetes Handeln. Ne? Was dann natürlich schwierig ist, wie wir schon vorhin gehört haben, Richtung entfernte Belohnungen. Ne? Das Resultat, dadurch, dass dann entsprechend nicht zukunftsgerichtet gehandelt werden kann, ist Desorganisation, hunderte unfertige Projekte, kenne ich, und ein mangelnder Überblick an Aufgaben. Das ist natürlich alles auch nicht so praktisch. Es lässt sich ein bisschen ableiten vom Arbeitsgedächtnis. Auch an der Stelle wieder, ich bin kein Arzt, ich habe das nur kurz mal zusammengezimmert. Wenn jemand das besser erklären kann, feel free am Schluss. Das Arbeitsgedächtnis ist so quasi so ein bisschen das Mittelding zwischen der Realität, die man quasi wahrnimmt, und dem Langzeitgedächtnis. So, Sachen kommen rein, Sachen kommen ins Arbeitsgedächtnis, so ein bisschen wie der RAM vielleicht. Und bevor sie dann quasi im Langzeitgedächtnis gespeichert werden, wenn sie denn tatsächlich relevant genug sind. So. Sachen werden aufgenommen, werden aber nicht dauerhaft gespeichert. Und das fühlt sich dann in der Realität oft so an. Genau, also das ist mir auch schon öfter passiert. Irgendwie, ich gehe was zu essen holen und dann stehe ich auf einmal in der Küche, habe eine Banane in der Hand und denke mir, was... Okay, das passt leider, das Beispiel, sorry. Ja, aber man steht dann halt einfach in einem Raum und dann denkt man sich, ja, okay, keine Ahnung, was wollte ich eigentlich hier? Ne? Auch ein lustiges Beispiel, ich habe mein Handy schon mal im Kühlschrank vergessen. also ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe mein Handy tatsächlich schon mal im Kühlschrank vergessen. Ich glaube, ich wollte irgendwas rausnehmen und dann habe ich das halt kurz hingelegt, ne? Weil man geht ja überall hin mit seinem Handy in der Hand, das ist ja logisch, ne? Genau. Führt uns dann so ein bisschen zu den Exekutivproblemen. Ja, schwierig zu unterscheiden zwischen wichtig und unwichtig. Wenn ich nicht unterscheiden kann zwischen wichtig und unwichtig, dann werden Absprachen und Termine nicht eingehalten. Es gibt eine gewisse Unordnung in der Wohnung, keinen Überblick bei Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und wenn ich keinen Überblick über die Aufgaben habe, kann ich die Aufgaben natürlich auch nicht in der richtigen Reihenfolge machen, ne? Ja, weil wenn man jetzt mal Richtung Aufgaben beispielsweise schaut, Sachen, die natürlich unmittelbar befriedigend sind, die mir unmittelbar irgendwie mich glücklich machen, die werde ich dann natürlich eher anpacken. Und das ist dann natürlich erstmal wichtiger, auch wenn es eigentlich nicht wichtiger ist. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Problem, ne? Genau. Ja, Probleme, Dinge in der richtigen Reihenfolge zu tun, so wie die Slides für diesen Talk. Ja, genau, das ist auch nochmal so, ne? Ich habe einfach angefangen und habe einfach mal alles irgendwie aufgeschrieben und dann habe ich mich gestern, als ich das erste Mal geprobt habe, stand ich dann im Hotelzimmer und dachte mir, oh verdammt, irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. Hat aber dann am Schluss ja doch noch einigermaßen geklappt. Gut, was haben wir noch? Hyperaktivität. Bei Kindern oft so quasi das ADHS-Symptom. Man kennt es ja, ne? So kippeln auf Stühlen, man wippt irgendwie mit den Beinen und mit den Füßen. genau. Fidgetet irgendwie mit irgendwelchen Spielzeugen, mit den Händen oder mit irgendwelchen Gegenständen. Ne? Das ist bei Kindern oft so. Bei Erwachsenen gibt es das auch noch. Da ist es aber oft eher nach innen gekehrt. Also diese Hyperaktivität, die geht dann halt in Gedanken über, wo dann halt einfach der Kopf irgendwann mal nicht seine Klappe hält, was halt irgendwie unpraktisch ist, wenn man irgendwie einschlafen möchte und mal kurz an nichts denken. Ja, diese motorischen Bewegungen, die steigern den Dopaminspiegel, deswegen ist es sehr kontraproduktiv, ADHSlern das zu verbieten. Also wenn man dann irgendwie in einem Meeting sitzt und man spielt halt irgendwie die ganze Zeit mit dem Ding rum, lasst die Leute das ruhig machen, das hilft beim Konzentrieren. Auch wenn es nicht so wirkt, die Leute hören euch zu. Ja, Thema Schlaf, ADHS auch immer Klassiker, wusste ich auch nicht, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, das erklärt sehr viel, Probleme beim Ein- und Durchschlafen. Wie wir gerade schon gehört haben, so dieses permanente Grübeln, diese Gedankenströme, wo das Gehirn einfach nicht seine Klappe hält, schwierig. Da helfen aber tatsächlich Stimulantien, genau. Und an der Stelle werde in den nächsten zwei Slides einmal kurz über das Thema Stimulantien sprechen, geht aber auch ganz schnell. Ja, weil wir schauen jetzt mal Richtung Behandlungsoptionen, gibt es zwei Varianten, einmal die medikamentöse Behandlung und einmal die therapeutische Behandlung quasi. Die Leitlinie sieht einen multimodalen Behandlungsansatz vor, das heißt im Grunde genommen, wir machen beides, wo aber der Unterschied klar ist, Medikamente zeigen relativ schnell die Wirkung. Das funktioniert ratzfatz. Wer entsprechend schon mal damit angefangen hat, weiß, da liftet sich auf einmal so ein Nebel und dann so, oh cool, schön, das würde ich gerne öfter haben. An dem Punkt muss ich aber sagen, Therapie ist tatsächlich genauso effektiv, dauert aber deutlich länger. Und oft will man ja irgendwie mal sofort das Problem anpacken, ne? Deswegen, ja, der multimodale Behandlungsansatz. Schauen wir mal Richtung Medikamente, was haben wir denn da? Für Erwachsene in Deutschland sieht die Leitlinie zwei Varianten vor. Einmal das Lisdexamfetamin, auch bekannt als Elvanse, und dann noch das Methylphenidat. So, Methylphenidat kennt man als ein Medikinet, ein Ritalin, diverse andere Marken stellen das auch nochmal her. Ne? Ziel von dem ganzen Thema, zumindest meiner Interpretation davon, ist es, mit den Medikamenten eine gewisse Tagesabdeckung herzustellen. Weil es bringt mir eigentlich nichts, wenn ich mein Medikament irgendwie morgen um 7 Uhr morgens nehme, dann anfange zu arbeiten, bin ich 6 Stunden super produktiv und dann sitze ich um 14 Uhr da und bin irgendwie den Rest des Tages nicht mehr so produktiv. Das freut meinen Arbeitgeber nicht so, das freut aber auch mich zu Hause nicht, weil meine Wäsche würde trotzdem noch gerne mal gewaschen werden. Genau. Deswegen kann man an der Stelle tatsächlich, kann man auch kombinieren, muss man mit seinem Arzt halt entsprechend klären, weil ja, ist halt so ein Thema. Ich würde versuchen, tatsächlich so 18 Stunden roundabout, mal mehr, mal weniger, je nach Person irgendwie abzudecken. Gibt es unterschiedliche Mittel und Wege, kann man theoretisch auch mit einem Produkt oder einem Medikament lösen. Bei Fragen können wir gerne am Schluss nochmal kurz drauf eingehen. Genau, wenn wir das Ganze gemacht haben, also entsprechend eine Behandlung angefangen haben, Gibt es ein paar Vorteile, so wie die Reduktion der Gesamtmortalität um 21%. ADHSler rauchen tendenziell auch sehr oft. Das wird natürlich auch reduziert und es steigt die Wahrscheinlichkeit, entsprechend einen höheren Bildungsabschluss zu absolvieren. Was natürlich in der Konsequenz auch heißt, steigt die Wahrscheinlichkeit, Vollzeit berufstätig zu sein, weil ich kann mich konzentrieren, ich kann also entsprechend einen Bildungsabschluss kriegen und dann entsprechend auch wieder arbeiten. Gut, ich bin ziemlich genau mit dem theoretischen Part durch. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Hacks zeigen und fangen wir vielleicht mal wieder mit der Medikation an, weil das ist meines Erachtens einer der wichtigsten Punkte. Ich kann wärmstens empfehlen, versuchen irgendwie an Medikation zu kommen. Ne? Ich weiß, das ist je nach Arzt und je nach Wohnlage immer ein bisschen schwierig, aber meines Erachtens die beste Lösung, um unmittelbar an dem Problem zu arbeiten. Sollte man natürlich auch prüfen, hilft mir diese Medikation überhaupt? Kann ich damit was anfangen? Gibt es potenziell irgendwelche Nebenwirkungen, die ich nicht mag oder... Ne? Weil da kann man auch entsprechend schauen, dass man vielleicht mal unterschiedliche Medikationen durchprobiert. Es gibt ja nicht nur eine, es gibt ja zwei Wirkstoffe zumindest, wobei da auch wieder Erfahrungsberichte sagen, nur, also jetzt bei Methylphenidat beispielsweise, ist zwar derselbe Wirkstoff in den unterschiedlichen Produkten, aber erfahrungsgemäß das eine wirkt anders als das andere. Man muss also entsprechend ein bisschen experimentieren, auf so Sachen achten wie lange wirkt das Ganze denn? Wie wirkt es? Auf welche Symptome wirkt es? Ne? Kann ich mich besser konzentrieren? Bin ich vielleicht deswegen ein bisschen aufgedrehter? Und so weiter und so fort. Und Richtung praktische Nutzung finde ich auch noch sehr wichtig zu beachten, kann ich das dann tatsächlich in meinen Tagesablauf integrieren? Konkretes Beispiel. Medikinet Adult setzt voraus, dass man vorher was isst, bevor man die Kapsel nimmt. Das ist uncool, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich morgens aufstehe, ich habe um 7 Uhr morgens jetzt nicht Hunger. Und wenn ich mir dann irgendwie noch was reinwürgen muss, dann dauert das halt ein bisschen länger und dann kann ich ja quasi nochmal 2 Stunden vorher aufstehen, bevor ich eigentlich aufstehen will. Ja, Hintergrund davon, weil wir gerade dabei sind, die Medikinet Adult-Kapseln sind retardierte Kapseln, heißt effektiv, wenn man die aufmacht, sieht man so zwei unterschiedliche Pellets drin, zwei unterschiedliche Farben. Ein Teil wird quasi sofort freigesetzt, der wirkt sofort und der andere dann 3-4 Stunden später. So, und der Hersteller sagt, diese verzögerte Freisetzung, die funktioniert nur, wenn man entsprechend einen gewissen pH-Wert im Magen hat beispielsweise. Ne? Genau. Das Problem hatte ich, deswegen verwende ich es nicht mehr, beziehungsweise nur noch ergänzend. Genau. Aber ansonsten einfach ein bisschen experimentieren und mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Nach Rücksprache mit dem Arzt natürlich. Ja.
Ich wollte mal anmerken, ich habe Medikinet und ich habe Medikinet Adult.
Okay.
Der Unterschied ist, die Nicht-Adult-Variante ist nicht erwachsen zugelassen, ist derselbe Wirkstoff, aber nicht retardiert. Das heißt, das ist super, aber ich habe es dann auch bekommen, tatsächlich mit großen Augen. Aber ich finde es total wahnsinnig, dass Erwachsene das nicht normalerweise beschrieben bekommen. Weil es ist super, weil wenn man das irgendwie spontan braucht, super, mit der Stunde,
ja. Genau, ich wiederhole es nochmal kurz. Die Person bekommt Medikinet und Medikinet Adult. Adult ist entsprechend das Retardierte in den Hartkapseln, aber auch nochmal Medikinet, das Normale, was quasi für Kinder zugelassen ist. Der Unterschied ist, das normale Medikinet, das wirkt halt sofort. Das wird sofort freigesetzt. Aber dadurch, dass es nicht für Erwachsene zugelassen ist, darfst du es wahrscheinlich auch auf Privatrezept zahlen, off-label.
Ich habe es tatsächlich jetzt mittlerweile auch so bekommen.
Ja, genau. Würde ich auch nicht hinterfragen. Ne? Aber super, schön. Ja, muss man ein bisschen experimentieren, schauen, was der Arzt damit spielt. Ne? Genau. Wenn man dann eine Medikation hat, dann gibt es noch weitere Probleme. Ne? Meine Wäsche wird ja irgendwie immer noch nicht sauber. Aber damit die Wäsche sauber werden kann, muss ich erstmal aufräumen. So. Wenn euch irgendwelche guten Tipps einfallen, können wir gerne am Schluss noch mal kurz besprechen. Aufräumen, was mir immer ganz oft hilft, ich nehme einfach mein ganzes Zeug, packe es in Kisten und dann räume ich die später ein. Meistens. Wenn nicht, dann liegt es halt in der Kiste und dann liegt es schon mal nicht rum. Halb so schlimm. Ansonsten ist mir aufgefallen, wenn ich irgendwie heimkomme von der Arbeit und sobald ich mich hinsetze, ist es vorbei, dann mache ich gar nichts mehr. Deswegen, so auf dem Heimweg überlege ich mir meistens dann immer, okay, was möchte ich denn noch machen, was möchte ich denn noch einräumen, was möchte ich denn noch machen, mache irgendwie 1-2 Sachen davon und dann ist wieder gut und dann kann ich mich beruhigt hinsetzen und nichts mehr machen. Genau. Beispiel Wäsche waschen. Weil wir jetzt gerade schon am Anfang auch über das Thema Assoziationsbreite gesprochen haben, möchte ich euch mal das Beispiel zeigen, wie Wäsche waschen eigentlich funktioniert und was ich mir dafür Gedanken mache. Wäsche waschen eigentlich relativ straightforward. Ich nehme meine Wäsche, packe sie in die Waschmaschine, dann in den Trockner oder hänge sie auf und dann lege ich sie in den Schrank oder hänge sie halt entsprechend im Schrank auf. So, das Problem ist, so leicht ist es tatsächlich nicht. Also das denke ich mir zumindest. Ne? Ich habe hier einen gigantischen Absatz geschrieben zu dem Thema. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Wenn ich Wäsche waschen möchte, dann muss ich die Wäsche sammeln. Das heißt, ich muss erstmal schauen, dass ich die ganze Wäsche auf einen Haufen bringe. Dann muss ich die Wäsche zur Waschmaschine bringen und an dem Punkt brauche ich spätestens Waschmittel. Wenn ich kein Waschmittel habe, dann kann ich nicht waschen. So, an dem Punkt würde ich dann wahrscheinlich anfangen, ich gehe zum DM und kaufe Waschmittel. So, dann muss ich das ganze Zeug in die Waschmaschine packen und dann muss ich in 90 Minuten oder so, wenn die Waschmaschine durch ist, muss ich auch noch hier sein. Wenn ich dann irgendwie in einem Call bin oder so oder ich gehe irgendwie raus, dann bleibt das Zeug halt erstmal 2 Tage in der Waschmaschine. So, deswegen versuchen zu timen, das Zeug in der, dass ich irgendwie noch in der Lage bin, das Zeug aus der Waschmaschine zu nehmen. So, nehmen wir mal an, soweit klappt alles, dann muss ich die nasse Wäsche ja noch irgendwie in den Trockner tun oder aufhängen. So, die Realität ist aber oft, ich vergesse irgendwie 2 Wochen lang zu waschen, dann wasche ich alles auf einmal, passt so ansatzweise in die Waschmaschine und passt aber nicht mehr auf den Wäscheständer. So, dann denke ich mir, brauche ich gar nicht anfangen, weil dann liegt die Hälfte des Zeugs eh wieder in der Waschmaschine nass rum. Machen wir mal anders. Ich habe ja noch ein bisschen was, ne? Genau. Hilft aber leider nichts, manchmal muss das Zeug drauf. So, dann hänge ich die Hälfte auf, die andere Hälfte liegt noch in der Waschmaschine. So, dann muss ich mich irgendwie daran erinnern, morgen oder übermorgen irgendwann die Wäsche abzuhängen. Und dann kommt das nächste Problem. Also hoffen wir mal, dass das tatsächlich funktioniert. Dann muss ich die andere Wäsche nochmal aufhängen. Das heißt, ich muss alles trockene abhängen, dann zusammenlegen und irgendwie zusammensortieren. Weil Unterwäsche kommt ja nicht an denselben Ort, wo T-Shirts hinkommen. Ne? Wenn ich jetzt schon dran denke, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ne? es ist Schlimmstes. Also ich würde am liebsten jemanden bezahlen, der meine Wäsche zusammenlegt. Genau. Ja, ich weiß, das gibt's. Ich weiß, das ist nicht günstig, aber es gibt's. Das funktioniert. Ja, dann habe ich erstmal alles gemacht, dann habe ich meine getrocknete, zusammengefaltete Wäsche, die muss ich dann natürlich auch noch von Zimmer A in Zimmer B tragen und dann muss ich sie noch einsortieren. Auch nervig. So, dann im besten Fall habe ich auch einfach alles mal einsortiert, dann habe ich aber noch die andere Hälfte an Wäsche, die jetzt auf dem Wäscheständer liegt, die muss ich ja dann auch irgendwann später noch zusammenlegen. So, und an dem Punkt bin ich dann meistens so weit, dass ich mir denke, wer braucht schon Schränke? Ich kann doch einfach einen Haufen trockener Wäsche haben, die man verwenden kann. Ist doch auch toll. Also so sieht es gerade tatsächlich bei mir aus zu Hause. Es hängt aber vielleicht auch ein bisschen mit dem Packen zusammen. Genau. Ja, Wäsche waschen. Thema Sachen wiederfinden. Ein ganz cooler Tipp, den ich gefunden habe, ist generell Sachen einfach dahin zu legen, wo man sie nicht übersehen kann. Wenn ich meine Sachen in die Schuhe lege, dann werde ich sie definitiv nicht übersehen, weil ich muss ja meine Schuhe anziehen. Genau, das ist der nächste Punkt. Wenn ich mehr als ein paar Schuhe habe, wird es potenziell ein bisschen schwierig. Hilft vielleicht an der Stelle nur ein paar rauszulegen und die anderen irgendwo anders zu verbunkern. An Haustüren hängen, auch ein guter Tipp. An der Haustür Plastik. Hm? Schlüssel auch gut, genau. Ah, ja, gut, Tür abschließen, ja, perfekt, da sammeln wir sehr viele gute Tipps. Ne? Thema Haustür, ich habe es mal probiert, ich war mal auf Geschäftsreise, habe mir was zu essen vorher gemacht und habe dann einen Post-it an die Tür, nimm dein Essen mit. Ja, das, ich habe es halt 2 Tage vorher hingehängt und es ist halt irgendwie so, war es jetzt Teil der Einrichtung quasi. Genau, ja. Ansonsten, sehr empfehlenswert, Sachen immer in Sichtweite liegen lassen. Mein Schreibtisch sieht aus wie, ja, aber ich finde meine Sachen wieder. Sieht zwar einigermaßen chaotisch, aber ich finde die Sachen wieder. Bitte? Genau, ein Genie beherrscht das Chaos. So ist es. So ist es. Und auf dem Schreibtisch haben die Sachen meistens einen festen Platz. Also meistens. Und ansonsten sollten die Sachen einen festen Platz haben. Wie zum Beispiel, ich stecke meinen Schlüssel in die Tür, weil dann ist das ein fester Platz. Muss man sich nur daran erinnern, das tatsächlich auch zu machen. So, Thema Arbeit. Die Slides sind irgendwie ein bisschen dunkel geworden. Ich versuch's mal. Ich lese mal vor einfach. Ne? Ich kann einfach empfehlen, so einen eigenen Arbeitsstil zu finden, der irgendwie funktioniert für einen selbst und natürlich auch für den Arbeitgeber. Da muss man mal ein bisschen schauen. Beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie 2 Stunden hochkonzentriert am Morgen super arbeiten kann und dann 3 Stunden auf Reddit gehe und ich so arbeiten kann und mein Arbeitgeber kein Problem hat, why not? Go for it. Muss man aber zu einem gewissen Maß auch ein bisschen versuchen einzufordern. Ne? Kommen wir gleich noch dazu, wie man sowas am besten macht. In Gesprächen fand ich es immer sehr hilfreich, zusammenzufassen, was Personen gesagt haben. Also ich sammle erstmal alle Informationen ein, die Person gesagt hat, dann fasse ich es nochmal kurz zusammen, gebe es der Person am Telefon beispielsweise wieder. Und wenn die Person sagt, ja, das passt, dann habe ich es mir richtig gemerkt. Und dann schreibe ich es auf. Oder am besten zwischendrin. Genau. Und ja, ansonsten so ein bisschen Struktur von außen hilft immer. Sei das E-Mails, seien das Tickets, was auch immer. Wenn mich Leute anrufen und irgendwas von mir wollen, sage ich ihnen, schreib mir bitte eine E-Mail, sonst vergesse ich es. Ist halt so. Also die Leute wollen ja was von mir, dann sollen sie mir bitte eine E-Mail schreiben. Genau. Ich hatte noch ein gutes Beispiel über persönliche, menschliche Erinnerungen. Wenn wir noch kurz am Ende kurz Zeit haben, kann ich da noch mal kurz, was zu sagen. So würde ich das erstmal kurz skippen. Zu guter Letzt ein schönes Beispiel, Thema, wie spreche ich auf der Arbeit darüber? Ehrlichkeit ist nicht dasselbe wie Inkontinenz. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen kontraproduktiv, heißt aber effektiv, ich muss auf der Arbeit nicht lügen oder betrügen, um zu erklären, was meine Probleme sind. Ich kann anderen Menschen die Probleme bewusst machen, ohne mich potenziellen Stigmatisierungen oder ADHS-Labels auszusetzen. Ne? Wenn ich sage, ja, sorry, ich habe ein Problem mit meinen exekutiven Funktionen, ich brauche unbedingt was Externes, das mich daran erinnert, dir das Dokument zu schicken, schick mir bitte noch mal eine E-Mail, kommt das vielleicht nicht so super an, wie wenn ich sagen würde, kannst du mich bitte daran erinnern, wenn ich dir das Dokument bis Donnerstag noch nicht geschickt habe, danke. Selber Informationsgehalt, nur das eine hat ein bisschen einen anderen Ton. Genau. Und auf demselben Level kann ich im Grunde genommen diverse andere Probleme auch erklären. Also effektiv, es geht darum, das Problem zu erklären und nicht unbedingt dem Problem einen Namen zu geben. Ne? Funktioniert ganz gut. Ansonsten, Accountability schaffen funktioniert eigentlich bei fast zu jedem Problem. Body Doubling ist ein Klassiker. Oder ein Accountability Buddy heißt effektiv, ich setze mich mit einer anderen Person hin. Wir haben ein gemeinsames Ziel, also jeder unterschiedliche Ziele. Aber dadurch, dass ich der anderen Person erzähle, was ich machen möchte, in dieser Stunde oder so beispielsweise, habe ich einen externen Motivator, der mich dann dazu bringt, tatsächlich auch das zu machen, was ich eigentlich machen möchte. Ansonsten, ein cooler Tipp, den ich von der Person gehört habe, ist, Freunde bitten, sich regelmäßig anzukündigen, dass sie in einer halben Stunde vorbeikommen. Hat einfach den Hintergrund, wenn ich weiß, die Person kommt vielleicht in einer halben Stunde, dann räume ich auf, ohne Probleme. Wie ich vielleicht nicht sonst aufräumen würde. Der Trick dabei ist nur, die Personen kommen 50% der Zeit nicht vorbei. Aber die Wohnung ist danach sauber. Ja, kleine kurze Checklisten, sehr hilfreich. Generell einfach alles aufschreiben. Man kann nicht zu viel aufschreiben. Am besten auf dem Handy oder so, wo man es halt wieder lesen kann. Wenn wir mal Richtung Aufgabenmanagement im Allgemeinen schauen. Habit Stacking ist vielleicht dem einen oder anderen von euch ein Begriff. Da geht es im Grunde genommen darum, ich mache etwas regelmäßig, beispielsweise ich gehe duschen, ich gehe Zähne putzen, wie auch immer. Ich hänge irgendwas dran. Ich wasche danach meine Wäsche. Realistisch setze ich mir dann einfach kleine erreichbare Ziele, wie zum Beispiel, ich wasche nicht einmal die Woche, sondern ich wasche halt dreimal die Woche. Das ist weniger Zeug, das ich aufhängen muss. Das kann ich dann besser managen. Ne? Und generell empfiehlt es sich einfach, alles aufzuschreiben, was man hat, weil... Ja, warum nicht? Die Reminders-App ist euer bester Freund, also wirklich. Genau, das Ganze lässt sich, also ganze Talk, wenn ihr eine Sache mitnehmt, das Wichtigste ist eigentlich, findet heraus, was für euch funktioniert und macht das dann einfach. Weil die Realität ist, jeder Mensch funktioniert ein bisschen anders. Ich kann zum Beispiel super arbeiten, wenn ich Sachen zu Hause machen muss, wie eine E-Mail schreiben, mache ich das zu Hause nicht, ich setze mich in einen Kaffee und schreibe es da. Funktioniert einfach, keine Ahnung. Warum auch immer. Und zu guter Letzt, diese 3 Seiten, Bücher, Podcasts kann ich wärmstens empfehlen. Das linke Buch, super gut. Hat auch sehr viele interessante Aspekte, die nichts unbedingt mit der Arbeit zu tun haben. Wärmstens zu empfehlen. ADXS.org, auch eine super Seite, hat entsprechend auch gewisse wissenschaftliche Hintergründe und Begründungen. Auch super. Und ansonsten der Podcast, nachdem der Talk benannt ist. Auch sehr empfehlenswert. Ja, an der Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. GPMM.